Fangen wir mal an mit dem Fall Nokia. Man muss sagen, inzwischen ist der Gegenstand einfach letzten Endes allen klar. Es braucht da gar keine großen Aufdecker. Nokia zieht nach Rumänien um. Sie schließen in Bochum und machen irgendwo in Rumänien auf. Warum? Nokia sagt es laut. Und alle wissen es. Auch die, die entlassen werden sollen, wissen es. Nokia macht einen Standortvergleich. Nokia betrachtet die Belegschaft, die es in Bochum beschäftigt, als einerseits Kostenfaktor und andererseits Leistungserbringer für die Gewinne der Firma. Als Leistungserbringer sind die Bochumer nicht zu kritisieren, wie man hört, aber als Kostenfaktor sind sie teurer als die Rumänen. Es ist jetzt die Feststellung, die Nokia der Welt mitteilt. Wirklich, es ist kein Rätsel. Es ist die Feststellung, bei der heutigen Technik kann man eine ganze Fabrik in flaches Land in Donauniederungen verfrachten, wo die Menschen gar keine so übermäßige industrielle Tradition haben. Die Steckteile von einem Handy zusammenstecken, die paar Lötstellen löten und die Automaten überwachen, die das andere nötige Zeug machen, können auch ungeschulte Bauern aus Rumänien. Und machen wir uns nichts vor, das sind dort nicht die Bauern, die dort bei Nokia überhaupt arbeiten dürfen, das sind dort die Fachhochschulabgänger. Solche gibt es nämlich auch. Die Leistung bringen die Rumänen auch, der Preis ist ein Viertel, ein Fünftel, vielleicht ein Zehntel, ich weiß es nicht. Nokia sagt, das ist billiger, dort wird mehr Gewinn gemacht, also gehen wir dorthin. Eine super einfache Botschaft, eine super einfache Rechnung. Und wenn die Leute in Bochum die Geschichte präsentiert kriegen, hätten sie nichts zu tun, als zu sagen, aha, so wird mit uns gerechnet. Wir sind Leistungserbringer und wir sind Kostenfaktoren und man nimmt uns so billig, wie es geht. Und wenn es billiger geht, dann sind wir zu teuer. Das Interesse der Firma an ihren Gewinnen und der Steigerung ihrer Gewinne ist unverträglich mit unserem bescheidensten Lebensinteresse, überhaupt bloß beschäftigt zu sein und Geld zu verdienen. Von der Quantität, die man verdient und von der Art der Arbeit, die man verrichten muss, noch gar nicht zu reden. Sie könnten einfach sagen, das ist unverträglich. Wir stellen die Unverträglichkeit fest. Und machen wir uns nichts vor, sie stellen sie ja auch fest. Aber was passiert? Man lässt das nicht stehen. So, jetzt habe ich mal ein Zitat daheim liegen lassen. Also jetzt muss ich aus dem Kopf zitieren. Was sagen die Leute? Die Leute sagen, also das ist ein SZ-Zitat, das heißt, Herr und Frau M., arbeiten seit 20 Jahren bei Nokia und sind echte Nokianer. Und dann lassen sie die Leute reden und die Leute sagen, immer haben wir unseren Kopf hingehalten für alle Erfordernisse der Firma. Überstunden, wenn es gefragt war, Sonderschichten vor Weihnachten, wenn es gefragt war. Und jetzt auf einmal sind wir nicht mehr gut genug. Das Werk war doch profitabel. Aber die Profitgeier können den Hals nicht vollkriegen. So, jetzt also noch einmal den Satz aus dem Kopf zitieren. Immer haben wir uns am Kopf hingehalten, immer waren wir gerade gestanden für alle Anforderungen der Firma. Man möchte Ihnen sagen, hätte das besser nicht gemacht. Ne? Nee, die kommen und werben für sich mit dem Argument, wir waren doch für alles zu haben gewesen. Immer sind wir gerade gestanden für alle Anforderungen der Firma. Immer haben wir den Rücken krumm gemacht und die haben doch Millionen an uns verdient. Jetzt sind wir nicht mehr gut genug. Obwohl die Firma profitabel war, wird sie zugemacht, denn die Profitgeier kriegen den Hals nicht voll. Also, erste Feststellung, die Kritik, die da laut wird, ist eine, die sagt, dass Nokia hier weggeht, ist ein Bruch mit den Regeln, die hier eigentlich gelten. Nicht, man stellt die Unverträglichkeit von deren Interessen und den eigenen fest, sondern man klagt Nokia an. Es würde weggehen, obwohl es das doch gar nicht bräuchte. Die Firma war doch profitabel. Ja, der Satz, die Firma war doch profitabel. Ja, liebe Leute, möchte man Ihnen sagen, wisst ihr nicht, wenn es um Profit geht, dann ist mehr immer mehr. Und das ist kein Widerspruch, sondern eine Konsequenz der Profitmacherei. Dass wenn man woanders mehr Profit machen kann, dann geht man dorthin. Jetzt tun Sie so, als ob es wegen dem Profit hätten Sie es doch nicht gebraucht. Die zweite Botschaft, die da drin steckt, das Werk war doch profitabel. Die zweite Botschaft ist die Auskunft. Ja, wenn es natürlich kein Profit gemacht hätten in Bochum, dann wäre uns schon klar gewesen, dass wir nichts zu melden haben. Also die Anerkennung, dass die Investoren vom Kapital reicher werden als die Vorbedingung dafür, dass die Leute überhaupt bloß leben können. Diese Anerkennung, die steckt in dem Protest schon drin. Das ist denen schon klar, wenn sie sagen, das Werk war doch profitabel, da hätten sie es nicht schließen müssen. Hört man sofort umgekehrt raus, naja, wenn es nicht profitabel gewesen wäre, hätten wir uns nicht gewundert, dass es geschlossen wird. Aber wo es doch profitabel war, geht es nicht in Ordnung, dass es geschlossen wird. Also ein Protest, der gleich sagt, ja, ich hätte kein Problem damit, dass ich für einen Profit da bin. Das Profit der Unternehmer, dass das Reicherwerden der Reichen die Vorbedingung meiner nackten Existenz ist, da hätte ich kein Problem damit. Aber Nokia hält sich ja nicht dran. Und dann die andere Seite. Die Nokia hält sich nicht dran, denn sie hätten doch hier bleiben können, aber sie kriegen den Hals nicht voll. So, jetzt ist Profit endgültig von einer ökonomischen zu einer moralischen Kategorie geworden. Ökonomisch haben sie nichts gegen Profit, dass der nötig ist, sonst gibt es keine Arbeit, ist denen völlig klar, ist auch abgehakt. Jetzt sagen sie, der Profit aber, an dem sie scheitern, also an dem ihre Existenz scheitert, an dem ihre Entlassung entschieden wird, der Profit ist ein Exzess. Profit ist in Ordnung, aber der Profit, an dem Sie scheitern, ist ein Exzess. So, jetzt haben wir alles beieinander. Die Ordnung, gegen die Ordnung wäre nichts einzuwenden, der Wirtschaft. Gegen den Profit als Bedingung, dass Sie Arbeit haben und überhaupt die für sich notwendige Arbeit verrichten können, hätten Sie nichts einzuwenden. Aber wenn der Profit dazu führt, dass das Werk geschlossen wird, dann war es nicht der Profit, sondern eine unnötige Übertreibung. Aber damit ist noch lange nicht fertig. Das ist ja bloß der Einstieg. Es ist immer noch, es wird Kritik geführt, es liegt Unzufriedenheit vor, gar kein Zweifel. Aber was wird aus ihr gemacht? Die Unzufriedenheit wird sofort überführt in ein Bekenntnis zu der Ordnung, unter deren Wirkungen man zu leiden hat. Man entdeckt, wie man in der Profitwirtschaft dasteht. Und das Erste, was Ihnen einfällt, ist zu sagen, ja, Sie hätten kein Problem mit der Profitwirtschaft. Wenn sie anständig betrieben würde von denen, die dafür zuständig sind. Aber wenn natürlich Profitgeier, die den Hals nicht vollkriegen, vorn dran sitzen, dann kann der anständige Arbeiter, der doch gern für den Profit arbeitet, dann kann der natürlich nicht zu dem Seinen kommen. Aber wie gesagt, der Einstieg. Dann geht es weiter. Nehmt mal diesen Satz. Wir waren immer für alles gerade gestanden, was die Firma gebraucht hat. Überstunden, wenn Überstunden fällig waren, Sonderschichten, wenn Sonderschichten fällig waren. An uns wäre nie was gescheitert. Was ist denn das überhaupt für eine Tour? So, wie wird denn da gedacht? Da treten welche auf und sagen, werben für sich, dass sie auf ihr Privatinteresse sowieso nie geschaut haben. Sie werben für sich, sie haben sich immer hergegeben, geopfert für das Betriebswohl. Man merkt es. Die wirkliche Sache ist abgehakt. Die wirkliche ökonomische Sache heißt, Nokia entscheidet, ob die Leute beschäftigt werden oder nicht, je nachdem, ob es sich für Nokia lohnt. Und wenn es sich für Nokia in Rumänien mehr lohnt, dann werden die in Bochum halt nicht mehr beschäftigt. Die ökonomische Sache ist abgehakt. In den ökonomischen Streit mit Nokia tritt man gar nicht mehr ein. Das macht dann später der Betriebsrat noch ein bisschen, aber da komme ich dann drauf. Die Leute, Mit dem Gejammer treten ein in eine moralische Konkurrenz. In eine moralische Konkurrenz der Art, ich habe mich fürs Betriebswohl doch immer hergegeben. Ich habe doch nie an mich, sondern immer an das große Ganze, an die Gemeinschaft, an die Betriebsgemeinschaft gedacht. Aber die Chefs von Nokia denken bloß an ihren Profit und nicht an die Betriebsgemeinschaft. Jetzt wird eine moralische Konkurrenz veranstaltet, als ob's auch schon was wäre, wenn man entlassen wird, als moralischer Sieger den Platz verlässt. Wozu soll es gut sein? Man tritt in eine Konkurrenz ein, im Namen, das ist wirklich der große Hammer, im Namen einer Gemeinschaftlichkeit, gerade wo man merkt, dass von Gemeinschaftlichkeit hin und vorn nicht die Rede sein kann. Man stellt fest, dass es unversöhnliche, gegensätzliche ökonomische Interessen gibt. Und man jammert darüber, dass die andere Seite sozusagen ihren Beitrag zur Gemeinschaftlichkeit verweigern würde, den man selber doch nie gezögert hat zu bringen. Anstatt festzustellen, dass hier eine Konkurrenzgesellschaft vorliegt, wo es keine Gemeinschaftlichkeit gibt, klagt man im Namen einer vermeintlichen Gemeinschaftlichkeit eine Unsolidarität der Betriebsführung ein. Sie haben immer alle Verzicht geübt, der fällig war, und die Betriebsleitung übt nicht einmal den ganz kleinen Verzicht, die Profitdifferenz zwischen Rumänien und Bochum zu schlucken, obwohl es doch einen wirklichen Verzicht von der Firmenleitung gar nicht verlangen würden, die Bochumer. Denn das wüssten sie ja, dass sie den nicht verlangen können. Sie sagen ja, es ist ein ganz kleiner Verzicht, den können sie doch leisten. Aber wie gesagt, die glauben nicht, dass sie damit die Nokia-Führung umstimmen. Die sind schon zufrieden damit, dass sie sich sagen, also ich habe doch immer alles richtig gemacht, ich habe mich doch immer für alles hergegeben. Aber die Welt ist schlecht. Und die Nokia-Führung ist nicht so gut wie wir. Es ist eine Schande, wie Menschen ihre ökonomische Schädigung verarbeiten. Es ist nämlich nicht bloß so, dass ich das rausanalysiere. Tue ich ja auch. Aber die sagen das selber. Die klagen die Firma dessen an, dass sie die Nokia-Values, diese billigen Propagandasprüche, die jede Firma jetzt über sich sagt, Nokia Values heißen very human. Sehr menschlich, ja? Sehr menschlich. Und jetzt klagen Sie die Firma an, sie würde ihre billigen Werbesprüche verletzen. Sie hätte verstoßen gegen ihr eigenes Firmenmotto, very human. Und dann sagen Sie, wir sind Nokianer. Sie werden gerade entlassen. Übermorgen sind Sie wirklich keine mehr, ne? Dann sind Sie in irgendeiner, Arbeitsüberbrückungsgesellschaft oder so, wie Sie nach einem Jahr dann rausfliegen und in Hartz IV sind. Jetzt fliegen Sie raus und dann sagen Sie, wir sind Nokianer, aber die in Finnland, die Chefs doch nicht. Wie die sich empören drüber, dass die Kapitalisten wegen ihrer Rechnung an dieser Stelle ein Werk zumachen. Und darin ein Verstoß gegen die Rolle, die sich für sie gehören würde, üben. Wie dick unterstreichen solche Menschen die ehrenwerte Rolle des Arbeitgebers, wenn sie Nokia den Vorwurf machen, ihr lauft vor eurer Aufgabe des Arbeitgebens davon. Ihr verweigert euch dem Arbeitgeben, das doch eure Sache wäre. So jemand hat es wirklich nicht satt, von einem Arbeitgeber ausgenutzt zu werden. Der weiß sich überhaupt nichts Besseres. Der Kampf um Arbeitsplätze, der dann stattfindet, und wir können wirklich sagen, ungefähr dasselbe Zeug hatten wir mit der AEG vor einem oder eineinhalb Jahren hier. Es ist wirklich nichts anderes. Es ist genau dieselben Argumente, genau dasselbe Heultheater, alles dasselbe Quatsch. Die Rettung der Arbeitsplätze, um die dann gekämpft wird, ja, dann spucken Sie Töne, wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz. Worin besteht sie denn, der Kampf um Arbeitsplätze? Er besteht darin, dass die Nokianer in Bochum der Firma quasi bettelnd kommen und sagen, wir würden ja noch billiger arbeiten. Wir würden Das war so eine Rechnung da. Wir würden die Produktivität um, jetzt weiß ich nicht, wie viel Prozent steigern. Und dann wären wir doch ungefähr so billig wie die in Rumänien, oder? Müssen wir mal sehen, was machen die Leute? Sie bieten sich noch billiger an und treten in die Konkurrenz zu den anderen Arbeitskräften in Rumänien, die auch angewiesen sind auf irgendeinen Unternehmer, der Lust hat, aus ihnen einen Profit zu ziehen. Und die Gewerkschaft macht sich dann wichtig, indem sie das Geld ihrer Mitglieder, das die mal in die Streikkasse einbezahlt haben, dafür benutzen, dass sie irgendwelche Managementinstitute oder Unternehmensberater beauftragen und der Firma eine Rechnung präsentieren, wie man alternativ die Betriebsstätte Bochum zu einer Profitabilität führen könnte, gegen die schaut Rumänien blass aus. Auch da muss man sehen, das ist nicht furchtbar ehrlich, das ist nicht furchtbar ehrlich oder ernst gemeint. Die Recht, das hat alles was von, das gehört sich, wenn ein Betrieb abgewickelt wird heute. Das macht man eben so. Nicht in dem Sinn, das macht man, damit es nicht passiert. Die wissen schon, dass es passiert und die wissen auch, dass sie es nicht aufhalten. Die wollen es nicht mal ernsthaft aufhalten. Das macht man so, dass man der Firma eine Alternative, einen alternativen Managementplan vorlegt, mit dem man sie ins Unrecht setzt und sagt also, gute ökonomische Gründe habt ihr nicht, denn wenn es nach denen ging, könntet ihr euch ja nach dem gewerkschaftlichen Profitplan richten. Mehr als dieses, die Firmenleitung ins Unrecht setzen, ist es überhaupt nicht, aber das passiert eben. Und dann noch der letzte Punkt zu diesem Nokia-Kampf. Zu einem Kampf, der Kampf, ja, ich sag das war jetzt auch schon, halt diese Heulorgie, die da stattfindet. Zu dieser Protestversammlung passt's. Zu einer Protestversammlung, die im Namen der Ordnung, an die man doch glaubt und von der man sich jetzt enttäuscht sieht, aber nicht von der Ordnung, sondern vom Verstoß geht. So ein Protest, da passt es richtig dazu, dass sich der den Ministerpräsidenten von NRW, also den Rüttgers, ans Werkstor oder ins Werk holt, damit der den Nokianern seine Solidarität ausdrückt. Aber jetzt müsst ihr mal sehen, wie die passiert, die Solidarität. Die Solidarität heißt, Rüttgers kommt, sagt natürlich, er kann nie glauben, dass Menschen anderswo als in Bochum so fleißig und leistungsfähig sind wie in Bochum. Das ist ein richtig ein Lob der Menschen, das einen schon graust. Aber dann, und mit der Schließung von Nokia in Bochum, leidet der Wirtschaftsstandort NRW. Damit ist das im Umbruch befindliche Ruhrgebiet geschädigt. Jetzt sagen die Leute, hey, das ist uns wurscht, uns ging es um unseren Arbeitsplatz. Sondern die Leute lassen sich das wie eine Aufwertung ihres Elends erläutern. Dass ihr Not-Element einer größeren Not des Gemeinwesens ist. Dass sie nichts mehr haben, Ausdruck einer Krise von NRW ist. Das betrachten die nicht als, hey, jetzt geht es auf einmal um was anderes als um mein Einkommen, sondern das betrachten die als, jetzt geht es um mehr als bloß mein Einkommen und deswegen habe ich mit meinem Elend ein Recht im Gemeinwesen. Weil ich erlaube dem Rüttgers, dass er meine Not in eine Not von seinem nordrhein-westfälischen Staatshaushalt übersetzt. Und er mit seinem nordrhein-westfälischen Staatshaushalt erklärt dann, ja, wir alle sind angeschissen, wenn Nokia weggeht. Und man weiß ja, wie es weitergeht, ne? Damit Nokia da bleibt oder wenigstens andere hierher kommen anstelle von Nokia, müssen die Löhne entsprechend sein, damit Nordrhein-Westfalen nicht leidet. Also dann wird in der nächsten Runde ist dann Rüttgers der sagt, die Löhne müssen runter, damit Nordrhein-Westfalen wieder einen Aufschwung kriegt. Aber erstmal finden die Leute das wie eine Aufwertung ihrer Not, dass sie als Element der Nationalen, das ist jetzt halt eine kleine Nation, ja, bloß Rhein-Westfalen, also ein Bundesland, dass ihr Not in die Not eines Bundeslands übersetzt wird, erhöht ihr Not. Und erlaubt oder fordert alle Beteiligten dazu auf, eben den Satz, von dem ich heute angefangen habe, zu sagen, es stimmt was nicht in unserem Land. Unser Land, unsere Ordnung, unser Staatshaushalt ist bedroht. Jetzt müssen wir uns darum kümmern. Also halten wir die bloß in Erinnerung. Protest im Namen der Ordnung, deren Wirkungen man verspürt. Die Wirkungen lässt man aber nicht als Wirkungen der Wirtschaftsordnung gelten, die halt gilt, sondern man fasst sie auf als einen Verstoß gegen das, wie es sich gehört bei uns. Also ist jeder Protest gleich ein Bekenntnis dazu, dass man natürlich an die Ordnung weiterhin glaubt und glauben will, dass man aus schlechter Erfahrung nicht klug wird. Zweite Ebene, wo man den totalen Gegensatz der Interessen feststellt, klagt man den Gegensatz der Interessen als eine Verletzung einer Gemeinschaftlichkeit ein, die es überhaupt nicht gibt, aber an der die andere Seite sich angeblich vergehen würde. Man selber glaubt also an die Gemeinschaftlichkeit der Menschen in unserem Land, der Teilnehmer an dieser Wirtschaft. Man selber glaubt daran, wo man gerade erlebt, dass die einen ihre Gewinne machen und die anderen dabei über die Klinge springen. Drittens, das eigene Elend wird wertvoller dadurch, dass es als Krise des Gemeinwesens, als Beschädigung von was Höherem als sich selber aufgefasst wird und allgemeine in der Öffentlichkeit dann wirklich unterschriebene Anerkennung findet.